We will go on with the second paper, das ist der Vortrag von Herrn Josef Moser, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Er ist Associate Professor of German an der Westchester University in den USA. Er hat seinen MA an der Ohio State University gemacht und sein PhD an der University of Pennsylvania. Die Promotion an der University of Pennsylvania war zu dem Thema Thomas Bernhard im Dialog mit der österreichischen Öffentlichkeit zwischen Presse, Theater und Justiz. Über dieses Thema hinaus hat Herr Moser eine ganze Reihe von Veröffentlichungen vorgelegt. Ich möchte nur zwei nennen, zwei, die im Zusammenhang mit unserem Thema von Bedeutung sind. Zum einen ein Aufsatz, der im Erscheinen begriffen ist: Czernowitz, an outpost of Austrian multinational identity in the east of the Habsburg monarchy. Und zum anderen, The Architectural Memory of the Austrian Jewish Utopia in Czernowitz. Ein Beitrag, der 2020 erschienen ist im Journal of Austrian Studies mit dem Schwerpunkt Czernowitz at the Center of Austrian Jewish Culture. Darüber hinaus, ich glaube, das ist auch in unserem Zusammenhang nicht unwichtig, ist Herr Moser Mitherausgeber einer ganzen Reihe von einschlägigen Zeitschriften. Wir sind sehr dankbar, Herr Moser, dass Sie der Einladung gefolgt sind und heute zu dem Thema sprechen werden: Czernowitz, der östlichste Anker Wiens in der Donaumonarchie. Bitte schön.
Ja. Wenn man die Geschichte der Stadt Czernowitz unter österreichischer Verwaltung betrachtet, erkennt man sofort, dass es hier um eine sehr wechselvolle Zeit in der Habsburger Monarchie geht, wobei die Heranbindung der Bukowina als Grenzregion an Wien schon seit der Besetzung durch die Österreicher im Jahr 1774, als Czernowitz östlichste Garnisonsstadt war, ein wichtiges Ziel. Keine andere Stadt in der Donaumonarchie wurde unter der Herrschaft von Kaiser Franz Josef im letzten Jahrhundert der Habsburger Monarchie mit solcher Sorgfalt nach dem Wiener Vorbild aufgebaut wie die Landeshauptstadt der Bukowina. Architektonisch, kulturell, aber auch sprachlich entwickelte sich Czernowitz in jener Zeit zu einem Klein-Wien. Abgesehen von der militärischen Bedeutung der Bukowina wurde in Czernowitz dabei bewusst eine Vorzeigestadt aufgebaut, von der man im benachbarten Rumänien oder Russischen Reich nur träumen konnte. In diesem Beitrag gehe ich auf die vielen kulturellen Institutionen in Czernowitz ein, die heute noch architektonisch intakt in der Stadt erhalten sind und die vor dem Ersten Weltkrieg die kulturellen und wirtschaftlichen Errungenschaften der Habsburger Monarchie zu jener Zeit jedem Reisenden vorstellten. Die Multikulturalität der Stadt, die von deutsch sprechenden Juden, Rumänen und Ukrainern bewohnt war, spielt dabei eine besondere Rolle, denn das größtenteils harmonische Zusammenleben der verschiedenen Völker und Sprachen in dieser Stadt, das im Bukowiner Ausgleich von 1910 seinen Höhepunkt erreichte, war dabei vorbildlich für andere Teile der Monarchie. Als östlichster Anker der Donaumonarchie war Czernowitz 1849 bis 1918 die Landeshauptstadt der Bukowina, in der die Juden einen bedeutenden Bevölkerungsteil ausmachten und dabei federführend die Stadt und das Kronland für die österreichischen Herrscher kolonisierten. So gesehen muss man Czernowitz simultan als selbstkonstruierten jüdischen und österreichischen Ort erkennen, was zu jener Zeit nicht unmöglich war. Wie Lisa Silberman zum Beispiel auch die Wiener Leopoldstadt, also den zweiten Wiener Gemeindebezirk, als Zitat self-constructed Jewish place, space, als Zitat Ende beschreibt. Natürlich koexistierte das jüdische, das österreichische Czernowitz mit dem rumänischen Czernowitz und der ukrainischen Czernivtsi. Allerdings waren es interessanterweise die altösterreichischen Juden, die eine kulturelle Brücke, wenn man so will, zur Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien schufen. Czernowitz war der Stadt näher als so manch andere Landeshauptstadt, die geografisch nicht so weit von Wien entfernt war. Das liegt ganz einfach daran, dass Czernowitz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach dem Wiener Gründerzeitmodell aufgebaut wurde. Es gab in der Czernowitzer Innenstadt keine architektonisch besondere historische Substanz, die erhalten werden musste. Bereits 1830 schrieb der deutsche Reiseschriftsteller Johann Georg Kohl über die Stadt, Zitat, mit dem Überschreiten der österreichischen Grenze und der Kosakenlinie waren wir wie mit einem Zauberschlage Deutschland, Wien, Berlin, ja Paris, Spanien und Italien näher gerückt. Die Stadt ist nach Art der deutschen Städte eng gebaut, hat schmale Gassen, hohe spitze Häuser und noch höhere Kirchen und Kirchtürme. Und so präsentiert sie sich denn aus den Prutebenen vom Weiten angeschaut recht stattlich und städtisch. Die moldauischen Hütten, Schilfhäuser sind rundumher verschwunden. Zitat Ende. Hier wurde also bewusst eine österreichische Stadt errichtet, die sich fortschrittlicher sah und dabei auch die ältere Bausubstanz verdrängte. Parallel dazu wurde die Wiener Innenstadt natürlich nach der Schleifung der Stadtmauer in den Jahren 1858, 1864 und der Errichtung der Wiener Ringstraße ja auch in großen Teilen, unter anderem nach Pariser Vorbild, neu aufgebaut. In diesem Beitrag zeige ich anhand von Fotos, die ich im Mai 2014 im ukrainischen Czernivtsi aufgenommen habe, wie man bis heute das architektonische Kulturerbe der österreichisch-jüdischen Gesellschaft der Stadt sehen kann. Denn im Vergleich zu anderen Orten in Osteuropa, wo die Juden oft größtenteils verarmt waren, gelang es einem Teil der Juden in Czernowitz, also zum Aufbau dieser Stadt, die, wie schon gesagt, zum östlichsten Anker der Donaumonarchie wurde. Auch wenn es anfangs im Jahre 1774 den Juden unter österreichischer Herrschaft noch nicht so gut ging, erhielten die Juden unter Kaiser Franz Josef 1867 die volle Gleichstellung. Sie lebten in einem Land, in dem sie keine Pogrome zu fürchten hatten. 1900 waren die Juden mit 32% die größte Konfessionsgruppe in der Stadt. In den Jahren 1849 bis 1914 ermöglichte die vergleichsweise tolerante Haltung der österreichisch-ungarischen Monarchie gegenüber den Juden, dass die Stadt einen ungewöhnlichen wirtschaftlichen Aufschwung erleben konnte. Für einen entlegenen Ort in diesem Teil Osteuropas war dieser Aufschwung etwas Besonderes. Die deutsche Sprache wurde in der Stadt gefördert und dabei wurde diese westliche Sprache mit dem deutschen Humanismus und der Aufklärung sowie der religiösen Toleranz assoziiert. Die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Czernowitz war in den Jahrzehnten nach der Eroberung der Bukowina 1774 durch die Österreicher aus Galizien eingewandert, auch wenn das anfangs von den Behörden nur geduldet und nicht unbedingt erwünscht war. Dabei vollzog sich für viele Juden in der Stadt eine Assimilation vom Jiddischen zum Deutschen. Der leichtere Zugang zur deutschen Sprache verhalf den Juden Czernowitz, der Reichshauptstadt Wien näher zu bringen und die Stadt sozusagen für die Österreicher zu kolonisieren. Nach dem Ausgleich 1867, der den Juden die Gleichstellung in der Gesellschaft sicherte, sahen sich die Juden in ihrer Loyalität gegenüber den Habsburgern bestätigt, die zu einem kulturellen Brückenschlag zwischen Czernowitz und Wien geführt hatte. Als Czernowitz nach dem Ersten Weltkrieg ein Teil von Großrumänien wurde, verblieben die Czernowitzer bei der deutschen Sprache und der kulturellen Anbindung an Wien, trotz erheblicher Repressalien durch die rumänischen Behörden, bis zum Einmarsch der Sowjets im Jahre 1940. Die Rumänen eroberten im Sommer 1941 die Stadt mit Unterstützung aus Nazi-Deutschland zurück. Nach Marianne Hausleiter wurden im Oktober, November 1941 33.891 Juden nach Transnistrien deportiert. Dem Czernowitzer Bürgermeister Trajan Popovic und dem deutschen Konsul Fritz Schellhorn gelang es, rund 20.000 Menschen in der Stadt vor der Deportation zu bewahren. Es haben in Czernowitz mehr Juden die Shoah überlebt als in den anderen Städten der Region, also noch immer sehr viel umgekommen. Nach 1944 verließen die Überlebenden der Shoah die Stadt, die von 1944 bis 1991 unter sowjetische Kontrolle geriet. Heute findet man die Nachfahren der alten Czernowitzer Juden in der ganzen Welt verstreut. Die Stadt war in der sowjetischen Zeit eine für Ausländer geschlossene Stadt, allerdings wurde der Stadtkern von den Sowjets nicht angerührt. Die Neubauten in typisch sowjetischer Ausführung gingen an den Stadtrand, der auch zum Zentrum der sowjetischen Stadt wurde. Julia Lienemeyer schreibt, dass weder in die historische Bausubstanz investiert, noch durch Neu-, Um- oder Anbauten verändert wurde. Seit 1991 ist Czernowitz-Czernivtsi ein Teil der Ukraine, die seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion die alten architektonischen Schätze aus der Habsburger Zeit renoviert, um unter anderem Touristen aus Mitteleuropa anzulocken, die von der Nostalgie angezogen werden. Allerdings positioniert gerade diese Geschichte die Stadt in Richtung Mitteleuropa, was in der derzeitigen geografischen Orientierung der Ukraine eine ganz andere Dimension erreicht. In gewisser Weise ist Czernivtsi heute genauso faszinierend als auch unheimlich. Ein Umstand, der nicht nur dem gegenwärtigen russischen Angriff geschuldet ist. Weil man in der Stadt so viele Erinnerungen an die Habsburger Monarchie findet, aber die Nachkommen jener Menschen, die diese Gebäude errichtet haben, wurden entweder in der Shoah ermordet oder nach 1944-45 vertrieben. Und jetzt werde ich mich den architektonischen Beispielen zuwenden, da habe ich eine Menge vorbereitet. Funktioniert das nicht? So geht's. 1908 wurde in Czernowitz das jüdische Nationalhaus fertiggestellt. Das ist ein großes Gründerzeithaus nach Wiener Vorbild, gleich neben dem Stadttheater. Damals war diese österreichische Stadt mit ihrer bekannten jüdischen Bevölkerung bedeutsam genug, dass Nathan Birnbaum, der berühmte jüdische Essayist und Philosoph, die erste jiddische Sprachkonferenz in der Stadt in Czernowitz vom 30. August bis 4. September 1908 abhielt. Die Konferenz wurde von mehreren großen jüdischen Denkern der Zeit, also aus der ganzen Welt, besucht. Die meisten Konferenzteilnehmer hatten noch nie an so einer Tagung teilgenommen, weshalb die Tagung anfangs ins Chaos verfiel, da die Stadtväter das jüdische Nationalhaus noch nicht freigegeben hatten. So mussten die Teilnehmer im ukrainischen Nationalhaus tagen, was zwar verwirrend erschien, aber es zeigt auch, dass man sich vor 1914 auch über ethnische Grenzen hinweg aushalf. Auch wenn sich die Konferenz hauptsächlich um die Förderung der jiddischen Bildung und Kultur drehte, wurde sie schnell zum politischen Forum für die Frage, ob das Jiddische oder das Hebräische die jüdische Nationalsprache werden sollte. Für manche sollte das Jiddische lediglich die Umgangssprache neben Deutsch und Hebräisch sein. Die Konferenz diente als Katalysator für die formelle Anerkennung des Jiddischen als Sprache und darüber wurde zu der Zeit auch weltweit in der Presse berichtet. Die Sowjets verwandelten das jüdische Nationalhaus in einen Kulturpalast und es dient noch heute in den oberen Stockwerken des Gebäudes diesem Zweck. Im Erdgeschoss befindet sich jetzt ein kleines jüdisches Museum zur Geschichte der Juden in Czernowitz und auch die jüdische Gemeinde unterhält noch Büros in dem Gebäude. Und dieses Bild also ist von 2017. In der Zwischenzeit, da sieht man dann hier 1908 eingeweiht, in der Zwischenzeit, dieses Foto ist aus dem Internet, hat man im Jahr 2019 die Inschrift erneuert und dann steht jüdisches Haus und dann steht dort Beit Israel, also sowohl hebräisch als auch deutsch. Da ist es ein interessantes Konstrukt, also dieses altösterreichisch-jüdische wiederherzustellen, wo es nicht mehr existiert. Auch der Davidstern wurde in der Fassade wieder angebracht. Das Stiegengelände im jüdischen Nationalhaus hatte Davidsterne. Die sowjetischen Behörden haben in den 1950er Jahren die Zacken der Sterne abgesägt, um die jüdischen Symbole zu verschleiern. 1996 wurden alle bis auf eines der Sterne wieder hergestellt, wie man auf dem Bild sehen kann. Karl Emil Franzus, also der vielen in diesem Saal natürlich bekannt ist, der in seinem Reisebericht Kulturbilder aus Galizien, Südrussland, der Bukowina und Rumänien aus dem Jahre 1875 Czernowitz beschreibt, meinte, dass die Bukowina kein deutscher Nationalstaat, sondern ein deutscher Kulturstaat sei. Die Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung im Jahre 1900 war jüdisch und es war nicht immer klar, ob sie Teil der deutschen Volkszugehörigkeit waren oder noch einer noch nicht offiziell anerkannten jüdischen Nationalität angehörten. Die Zugehörigkeit zur deutschen Sprache und Kultur stand für die Czernowitzer Juden außer Zweifel. Die Reichsregierung der Monarchie wollte den Juden der Bukowina nicht den Status einer unabhängigen Nationalität geben. Daher versuchte die Landesregierung der Bukowina im Jahre 1910 mit dem Bukowiner Ausgleich den 5 Nationalitäten des Kronlandes, also Rumänen, Ruthenen, Deutsche, Polen und Juden, jeweils eine Kurie im Bukowiner Landtag zu geben. Die Kontroverse um die Frage der jüdischen Nationalität, die auch unter den Juden nicht unumstritten galt, zeigt die Ambivalenz, ob die Juden der deutschen Volksgruppe zugerechnet werden sollten, was zum Teil auch dem Antisemitismus der Zeit geschuldet ist. Der Ausgleich, wenn auch nur auf Kronland-Ebene, zeigt anschaulich, dass die Juden genug politische Pouvoir in der Bukowina besaßen, um diesen Kompromiss zu erzielen. Ein wichtiger Teil von Franzos Reisebericht war die Bahnfahrt von Wien nach Czernowitz. Der erste Bahnhof, den Sie hier auf diesem Bild sehen, wurde 1866 mit der Erstellung der Lemberger Czernowitz-Jassy-Eisenbahn eröffnet. Aber bereits im Jahre 1909, eröffneten die Österreicher einen Neubau an gleicher Stelle. Das imposante Gebäude des zweiten Bahnhofs wurde nach den Plänen Otto Wagners fertiggestellt, der auch die berühmten Wiener Stadtbahnstationen entworfen hat. Der Bahnhof geriet während des Ersten Weltkriegs in Brand, aber wurde dann wenige Jahre später unter rumänischer Verwaltung wieder eröffnet, ohne dabei grundlegende Veränderungen durchzuführen, wie man aus heutigen Bildern noch sehen kann. Heute ist dieser Bahnhof natürlich insofern interessant, dass es in Österreich kaum noch Bahnhöfe in nahezu originaler Ausführung anzutreffen gibt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Bahnhof kaum beschädigt und das Interieur wurde in den letzten Jahren renoviert, sodass man heute die goldenen Verzierungen in der Ankunfts- und Abfahrtshalle wieder sehen kann. Und das ist wirklich sehr imposant für einen Bahnhof in der Ukraine. Und natürlich die Jugendstil-Fassade. In diesem Gebäude fühlt man sich also wie im alten Österreich mit dieser großartigen Jugendstil-Architektur. Und der Bahnhof war bis 1918 das direkte Verbindungstor zwischen Czernowitz und Wien. Wenn man so will, die nun postkoloniale Verbindung zwischen Wien und dem ehemals östlichen Anker. In Zeiten der Sowjetunion wurde die Bahn freilich von Normal auf Breitspur umgespurt, aber das fällt dem Laien bei Besichtigung des Bahnhofs nicht auf. Die Bahnfahrt zwischen Wien und Czernowitz mit dem Expresszug dauerte vor dem Ersten Weltkrieg nur 17 Stunden. Kurz vor dem russischen Angriff 2022 war die Strecke mit der Bahn mit sämtlichen Umstiegen unter 22 Stunden nicht zu schaffen. Czernowitz war in der österreichischen Zeit vom Westen herkommend mit der Bahn leichter zu erreichen als heute. Und es geht weiter. Eines der bedeutendsten architektonischen Symbole der Verbindung zum deutschen Sprachraum ist das Stadttheater, das 1904 bis 1905 vom österreichischen Architekturbüro Fellner und Helmer errichtet wurde. Fellner und Helmer bauten rund 200 Gebäude in der Gründerzeit, hauptsächlich Theater und auch Opernhäuser von mittlerer Größe sowie auch Wohnhäuser. Diese Gebäude wurden in der ganzen Donaumonarchie und auch im benachbarten Ausland errichtet. Und damit hinterließen sie den Stempel der Wiener Gründerzeit in den Innenstädten Mittel- und Osteuropas. Das Czernowitzer Stadttheater ist identisch mit dem Theater im deutschen Fürth bei Nürnberg, das bereits 1901 bis 2 errichtet wurde, als in Czernowitz die Mittel für den Bau noch nicht zur Verfügung standen. Die Gebäude sind tatsächlich noch immer so identisch, dass nach Auskunft einer Fürther Theatergruppe, die in Czernowitz gastierte, sämtliche Türen und Stiegenhäuser genau an gleicher Stelle errichtet worden seien. Nachdem Theater- und Opernaufführungen im kulturellen Leben der Sowjetunion einen hohen Stellenwert einnahmen, wurde das Theater auch in Sowjetzeiten gepflegt. Die Fassade ist nach wie vor in tadellosem Zustand. Da sieht man dann hinaus. Gut erhalten. Die Namen der großen Dramaturgenbüsten von Schiller und Shakespeare auf der Fassade wurden ins Zyrillische transkribiert. In den 1970er Jahren wurden die Innenhallen renoviert, was den oberflächlichen Stempel der Sowjetzeit nicht verkennen lässt. Die Czernowitzer Juden widmeten Schiller im Jahre 1907 eine Statue vor dem Stadttheater, die bereits 1922 von den rumänischen Behörden entfernt wurde. Diese antideutsche Maßnahme ist in diesem Kontext eigentlich antisemitisch zu verstehen. Das Podest der Schiller-Statue steht heute in einer Seitenstraße in Czernowitz. Das wird nicht weggenommen. In Sowjetzeiten wurde die Statue der ukrainischen Dichterin Olga Kobeljanska, also die von 1863 bis 1942 lebte, an gleicher Stelle vor dem Theater errichtet, was den Platz sozusagen für die nun ukrainische Mehrheit in der Stadt reklamiert. Wobei anzumerken wäre, dass Kobeljanska in den 1880er Jahren in Czernowitz ihre ersten Veröffentlichungen in deutscher Sprache verfasste und sich dann erst ab den 1890er Jahren dem Ukrainischen in ihren Schriften widmete. So, nach dem jüdischen Nationalhaus, dem Bahnhof und dem Stadttheater ist die ehemals österreichische Stadtsparkasse, die sich gleich neben dem Rathaus befindet, das sehen Sie also rechts vom Rathaus, ein bekanntes Gebäude in der Stadt. Da es bis heute von einem Jugendstilmosaik auf der Fassade geziert wird. In Sowjetzeiten wurde die Stadtsparkasse in ein Kunstmuseum umgestaltet, ohne dabei die Wandverkleidungen im Inneren zu verändern. Aus architektonischer Sicht ist das Gebäude heute die Hauptattraktion in der Stadt, denn eine Wiener Jugendstilfassade ist in der Ukraine schon etwas Besonderes. Hubert Gessner, einer von Otto Wagners Studenten, errichtete das Gebäude 1901. Im Foyer des Gebäudes beim Stiegenaufgang wird man von zwei Jugendstil-Damenbüsten begrüßt. Und am oberen Ende der Treppe befindet sich ein Buntglasfenster, auf dem man den Auerochsen der Bukowina also sehen kann. Also der. So. Und ganz, ganz oben, ja, das ist dieses schöne Fenster, das auch das Wappen des Kronlandes zierte. So, und ja, Czernowitz und sein anhaltender Mythos als Kulturmetropole ist eine Frage der Wahrnehmung, die in der Literatur die Frage nach der Grenze zwischen Realität und Fiktion aufwirft. Leslie Morris schreibt über Czernowitz von einem, Zitat, non-place, Zitat Ende, also einem Nicht-Ort. In der gegenwärtigen Literatur- und Kulturtheorie, die die Grenzen zwischen dem literarischen Text kultureller und historischer Erinnerung und geografischen und textimmanenten Orten des Erinnerns sucht. Nora Gray schreibt über die Stadt, Zitat, glauben Sie nicht, dass Czernowitz eine Stadt ist, es ist eine Welt. Es könnte genauso gut ein Vorort von Wien wie auch New York sein. Zitat Ende. Die Stadt lebt weiter in den Erinnerungen der Überlebenden der Shoah und der Nachkommen, die sich über die ganze Welt verstreut haben. Besonders in den Texten der Bukowiner Schriftstellerinnen, Rosa Ausländer und Paul Zeeland haben in ihren Texten nach der Shoah dieses verklärte Bild von Czernowitz ästhetisiert. Beide Autoren schufen ihre Werke im Exil und kehrten nach der Shoah, nach der Austreibung durch die Sowjetunion, nicht mehr zurück nach Czernowitz. Zeeland hat die Bukowina als, Zitat, Gegend, in der Menschen und Bücher lebten, das bekannte Zitat, beschrieben. Es ist ein Land, dessen Menschen und Kultur nicht mehr leben. In ihrem Gedicht Mutterland schreibt Ausländer, Zitat, mein Vaterland ist tot, sie haben es begraben, im Feuer lebe in meinem Mutterland Wort. Das westliche deutschsprachige Czernowitz existiert nach 1945 nur noch in der Literatur und in der Erinnerung der Exil-Czernowitzer. Das Wort, die Sprache in Ausländers Heimat im Exil, also in ihre geografische Heimat existierte nicht mehr und war auch in der Lebenszeit nicht mehr erreichbar. In der Geschichte existierte die Stadt aber tatsächlich und deren österreichische Institutionen ließen die Stadt, wie schon gesagt, zu einem kleinen Wien werden. Und der sogar die Straßenbahn im gleichen Jahr wie in Wien 1897 elektrifiziert wurde und natürlich die rot-weiße Bemalung trug, aber nur bis 1967 verkehrte. Und natürlich interessanterweise die anderen Landeshauptstädte in Österreich haben also nicht unbedingt rot-weiße Straßenbahnen gehabt, aber Czernowitz natürlich schon. Der illustrierte Führer durch die Bukowina aus dem Jahre 1907 hebt in Czernowitz die folgenden Institutionen einer KNK-Landeshauptstadt hervor. Also das sind die Beispiele: das Gebäude der KNK-Landesregierung, das Rathaus, die Seminarkapelle der griechisch-orientalischen Residenz, das neue Sparkassengebäude, das Stadttheater, Staatsgymnasium, die Universität, der israelitische Tempel, das Franz-Josef-Denkmal im Volksgarten, den großen neuen Bahnhof der Stadt sowie das Café Habsburg und Café L'Europe in der Herrengasse. Naja, also da weiß man schon, wo man ist. Abgesehen von der griechischen orientalischen Residenz gehören alle diese Institutionen zum fundamentalen Grundriss einer KNK-Landeshauptstadt, wie man sie auch etwa in Graz, Klagenfurt, Laibach oder Brünn erwartet hätte. Abschließend möchte ich noch auf den jüdischen Friedhof der Stadt verweisen, der ziemlich gut erhalten geblieben ist. Die einzige Veränderung aus der Sowjetzeit sind einige Grabsteine, die willkürlich im Friedhof platziert wurden, und das hat ein wenig die gereihte österreichische Ordnung des Friedhofs unterminiert. Der Friedhof ist ein Zeugnis der deutschsprachig-jüdischen Bevölkerung der Stadt von 1940, und der Friedhof selbst erinnert einen an den Wiener Zentralfriedhof, erstes Tor, also der jüdische Teil am Zentralfriedhof. Der Friedhof zeigt auch noch die Vielfalt der jüdischen Gemeinde vor der Shoah. In religiöser, ökonomischer Hinsicht. Die reicheren Juden wurden im vorderen Teil des Friedhofes beerdigt, und diese Grabsteine waren von höherer Qualität. Sie sind heute noch besser erhalten geblieben, waren dann auch größtenteils auf Deutsch, haben jüdische Symbole, interessanterweise. Das ist das Grab des Czernowitzer Bürgermeisters Dr. Eduard Reiss, der von 1850 bis 1907 gelebt hat, und ist wahrscheinlich das bekannteste und augenscheinlichste, da es einen kleinen Pavillon hat. Die Buntglasfenster sind noch intakt, und auf der funktionstüchtigen Tür kann man noch die folgende Inschrift lesen. Da steht tatsächlich noch K&K Regierungsrat Dr. Eduard Reiss Bürgermeister. Alles noch da. Und ja, Eduard Reiss war der erste jüdische Bürgermeister einer österreichischen Landeshauptstadt. Das Stadttheater und der Neue Bahnhof wurden in seiner kurzen Amtszeit eröffnet. Die österreichisch-jüdische Identität der Stadt kommt in seinem Grab zum Ausdruck, das sowohl den österreichischen Jugendstil und den jüdischen Orientalismus darstellt. Natürlich war es nur einer kleinen Minderheit der Czernowitzer Juden möglich, solche opulenten Gräber aufzustellen. Und hier noch ein paar Beispiele. Also Sie sehen hier, also das sind sogar die Inschrift, natürlich typisch für den Jugendstil, so 1900, was man dann auch am Zentralfriedhof in Wien sehen kann. Und ja, noch ein Beispiel, gibt es ja viele Beispiele, also viele Gräber, die so gemacht wurden. Aber mehr als die Hälfte des Friedhofs besteht aus typisch jüdischen orthodoxen Gräbern, deren Inschriften komplett auf Hebräisch sind und teilweise verwaschen wirken, da sie aus dem billigeren Sandstein gemacht wurden. Die Zeremonienhalle, und die war auf dem Bild davor, die Zeremonienhalle wird derzeit renoviert, also die schaut jetzt besser aus als vor 5 Jahren. Und Nachkommen von Czernowitzer Juden aus aller Welt spenden für den Erhalt des Friedhofes, da die Erinnerung an die Verstorbenen im Judentum eine große Bedeutung hat. In diesem Beitrag habe ich nur einen kleinen Teil des österreichisch-jüdischen Kulturerbes in der Stadt beleuchten können, um darzustellen, wie die Stadt zum östlichsten Anker der Monarchie wurde. Aber selbst gewöhnliche Wohnhäuser in der Czernowitzer Innenstadt haben die typisch karkanische Gründerzeit-Fassade, welche die Stadt zumindest oberflächlich, doch sehr stark an Wien orientiert. Das Bedeutsame an Czernowitz war nicht einfach, dass es eine bedeutende jüdische Bevölkerung hatte. Solche Gemeinden konnte man auch in anderen Teilen Osteuropas antreffen. Die Assimilationsmöglichkeiten von Ost nach West, ohne dabei in den Westen zu ziehen, und die Möglichkeiten sozusagen als Kolonisatoren aufzutreten, auch wenn man das also nicht offiziell war, waren etwas Besonderes in Czernowitz. Die Gründerzeitarchitektur, die bis heute in der Stadt vorhanden ist, zeugt davon, mit welch großem Aufwand im östlichen Winkel der K&K-Monarchie eine kleine Wiener Kolonie aufgebaut wurde. Ich danke für die geschätzte Aufmerksamkeit.